Diesmal im Gespräch ist Dr. Martin Krengel, Produktivitäts- und Lernexpert. Er hat mehrere Bücher geschrieben über Produktivität, Motivation, effektives Lernen und vieles mehr, darunter auch einige Bestseller, wie zum Beispiel das Buch Bestnote. Im heutigen Interview werden wir darüber sprechen, wie man diese ganzen Prinzipien beim Sprachenlernen anwenden kann, um Zeit zu sparen und schneller die Fremdsprache zu beherrschen. Martin, herzlich willkommen. Danke, dass du dabei bist.
Ich grüße euch.
Zunächst einmal aus deiner Perspektive, was sind so die Grundprinzipien von effizientem und effektivem Lernen?
Ja, was mir immer wichtig ist, du hast es ja erwähnt, Produktivitäts- und Lernexperte, und ich komme aus der Strategie, also ich habe Wirtschaft studiert und später Psychologie, und ich glaube, was ich besonders gut kann, sind so mehrere Perspektiven vereinen, weil, weißt du hast Lernexperten, und die sagen dir, ja, du musst irgendwie alle 5 Minuten die Art der Pause machen, dann alle 20 Minuten die Art der Pause, um irgendwie die optimale Lernkurve rauszukriegen. Aber es ist halt komplett irrealistisch, weil du halt irgendwie noch ein Kind da hinten schreien hast oder einen Haushalt zu erledigen und noch andere Projekte. Das heißt, ich versuche immer halt diese zeitlichen Aspekte, also diese Motivations- und Produktivitätsaspekte mit dem Lernen zu vereinen, mit dem Gehirn. So, und das ist halt wichtig, dass man da halt auch ein bisschen locker und flexibel ist. Und sich klar ist, dass das immer ein Jonglieren ist, ist ja auch so mein Maskottchen, so ein jonglierendes Gehirn, dass man immer mehrere konfliktierende Ziele miteinander jonglieren muss. Deswegen wird man halt auch da draußen mal diesen einen Tipp in die Richtung kriegen oder mal diesen anderen. Und die Aufgabe halt des Lernenden ist es halt, das für seinen Alltag wirklich anzupassen, aber auch mal 5 Grade sein zu lassen, wenn man jetzt nicht den perfekten Lernprozess oder die Taktung hat, sondern einfach intelligentes Durchwursteln. Das vorweg gesagt, und wir müssen halt, also ich würde 2 Prinzipien sagen, aus einem zeitlichen Gesichtspunkt müssen wir irgendwie die Zeit finden, überhaupt uns hinzusetzen, um halt diese ganzen tollen Lerntipps anzuwenden. Und aus dem Gehirngesichtspunkt brauchen wir einen gewissen Tiefgang. So, und 2 Sachen, die ich sehr praktisch halt sehe, ist, also dass man Fokus-Sessions arbeitet, dass man die Zeit findet und sich einmal hinsetzt und richtig tief reingeht, weil dann ist die Verarbeitung viel, viel höher. Das heißt, wenn ich wirklich am Schreibtisch sitze, fokussiert bin und mich ganz tief in die Materie reindenke, wenn ich wirklich nachvollziehe, eine Grammatikregel, es gibt ja so eine Technik, dass ich die zum Beispiel spanische Grammatik 1:1 ins Deutsche übersetze, dass mir klar wird, aha, die haben eine ganz andere Grammatikstruktur, und wenn ich das einmal verstanden habe, dieses Prinzip, dass die den Satz einfach anders bauen, dann kann ich das auch leichter replizieren oder halt, wenn ich Strukturen, Ähnlichkeiten finde in den Sachen, und dafür brauche ich aber diese tiefen Verarbeitungsprozesse zum einen, und zum anderen versuche ich immer nebenbei zu lernen. Das heißt, ich versuche, ein gewisses Grad der Fremdsprache zu erreichen, so dass ich dann, also ich nenne das so Survival-Vokabular, dass ich dann im Gespräch nebenbei praktisch lernen kann. Na, also ganz, ganz simpel, also das sind eigentlich die 2 wichtigsten Fragen irgendwie, ¿cómo se llama eso? Also wie, dass man Zeit kann im Gespräch, oder ¿cómo se dice en español? Oder in how do you say this in English, wenn man halt den Kontext schon beschreiben kann, oder wenn der andere auch bilingual ist, dann kann ich den anderen nutzen, meinen Gesprächspartner, um zu lernen. So, also das sind so zwei Sachen, die jetzt vielleicht im Laufe des Interviews immer wieder kommen. Das ist halt dieser Tiefgang und praktisch diese flache Ebene nebenbei zu nutzen. Und wenn wir beides gut können, dann können wir halt wirklich unsere Effektivität extrem steigern.
Dann würde ich mal beim Tiefgang anfangen. Also ich gehe jetzt davon aus, dass die Leute sich dieses Interview anschauen und sagen, aber ich lerne ja ganz fokussiert. Ich setze mich an den Tisch und lerne ganz fokussiert die Grammatikregel oder lese den Text oder wie auch immer. Also was bedeutet das jetzt konkret für jemanden, der lernt? Was macht der falsch? Also was würdest du dem jetzt empfehlen, damit er dann tatsächlich diesen Tiefgang erreichen kann, den wahrscheinlich viele nicht erreichen?
Also ich habe ja in ganz Deutschland, in der Schweiz Lernseminare gemacht an über 20, 30 Universitäten und habe die Leute und die Schüler sehr intensiv gecoacht und habe gefragt, wie die lernen und mit welchen Techniken sie lernen, und es halt wirklich erschreckend, dass der Großteil der Leute mit der Hammermethode arbeitet. Also, ne, das ist Das heißt, wie lernen wir lernen? Und tatsächlich lernen wir halt irgendwie das Lernen anhand von Geschichtsdaten und anhand von Vokabeln. In der fünften, sechsten Klasse geht das halt los, dass wir irgendwie Jahreszahlen auswendig lernen müssen oder Vokabeln. Dann gibt es halt Vokabellisten. Das sind aber, es ist eine sehr schwache Form des Wissens. Das ist einfach nur Daten. Und Daten sind wertlos, ohne halt Schlussfolgerung, ohne Verbindung, ohne Verknüpfung. Und wir lernen aber halt, okay, ich spreche mir diese Vokabel immer vor und dann ist die irgendwann in meinem Kopf. Das ist eine Form des Lernens, dieses mechanische Lernen. Und das ist auch eine nette Begleitung noch. Also ohne Wiederholung geht es einfach nicht. Weil 80% dessen, was wir einmal sehen oder hören, ist am nächsten Tag vergessen. Also 80% sind Flutsch. Das heißt, wir brauchen Wiederholung. Aber bitte nicht nach der Hammermethode. Weil damit sind wir in der 5. Klasse durchgekommen. Aber wenn es jetzt darum geht, das, was wir lernen, in der Interaktion anzuwenden, und daran scheitert es ja. Ich habe ja auch jahrelang irgendwie Französisch-Vokabeln gelernt, da in der Schule und habe keinen geraden Satz rausgebracht. So, das heißt, die Verarbeitung muss vielseitig sein, auf verschiedene Arten und Weisen zu verarbeiten. Das heißt, das Mindeste, was ich machen kann, ist, dass ich es halt zumindest mitschreibe oder dass ich Sätze bilde. Hey, auch ich halte gar nichts von diesen Lückentexten zum Beispiel im Sprachenlernen. Ich habe ja auch irgendwie sechs verschiedene Sprachkurse in der ganzen Welt gemacht, wenn du immer diese blöden Lückentexte rauskriegst, das entmündigt mich als Lernende. Das ist ein ganz netter Zeitvertreib, aber es bringt nicht viel. Also dieses aktive Reproduzieren, dieses Verstehen der Sprache, das ist das, was diesen Tiefgang anbelangt. Und dafür empfehle ich halt wirklich, das schriftlich zu machen, sich die Sachen aufzumalen, mit Farben zu arbeiten. Etiketten trägt ist sicherlich viel ein Begriff, dass ich halt irgendwie durch die Wohnung gehe und überall die Vokabeln drauf schreibe und dann halt hier jetzt Monitor, Ekran, wenn ich jetzt im Französischen bin, El Tableau, und dann steht das halt überall und dann ist das Teil meines Alltags und da bin ich jetzt wieder auf dieser flachen Ebene. Also praktisch inzidentielles Lernen, also beiläufiges Lernen nennt sich das, dass ich das halt auch in meinem Tag nutze und dass ich mir sogenannte Constraints setze. Das kommt aus dem Design, dass ich also automatisch diese Sachen mache, dass ich zum Beispiel als Radiosender im Frühstück, dass ich halt irgendwie Radio Europa einschalte oder halt in der Spotify-Playlist ganz oben halt diesen spanischen Radiosender habe, dass das einfach als Hintergrund läuft, während ich dusche und das bringt erstmal gefühlt nicht viel. Das bringt erstmal gefühlt nicht viel, aber es bringt ein Gefühl für die Sprache. Unbewusst, also das Gehirn braucht ja Zeit, das zu verarbeiten. Und ist halt auch so ein Motivationsaspekt. Ab und zu bleibt mal ein Wort hängen, so wie ein Ohrwurm. Also ich würde auch nicht zu viel erwarten von dieser Methode, aber ein Wort am Tag, das hängen bleibt, das wäre schon mal viel. Also ich habe früher mal probiert, mit dieser Birkenmühlen-Methode zu arbeiten, wo du halt ständig halt das Unterbewusst im Ohr hast. Das hat mich halt nur nervös gemacht und hat irgendwie überhaupt nichts gebracht, gefühlt. Da muss man ein Stück weit ausprobieren. Was auf der anderen Seite extrem was gebracht hat, dass ich hatte einen Italienischkurs, den habe ich immer durchgearbeitet und habe den immer im Auto gehört, immer wenn ich zur Uni gefahren bin oder zum Training. Immer dieser blöde Kurs. Ich habe da gar nicht gehört, aber ab und an steht man mal eine Ampel und dann kommt eine Passage, eine Phrase, die wieder rauskommt. Und der leierte so ein Jahr durch. Und dann bin ich nach Italien, habe da einen Kunstkurs gemacht und 2 Stunden Italienisch gelernt pro Tag. Und nach 3 Wochen war ich kommunikativ anschlussfähig. Also ich konnte ein Gespräch von 20 Minuten in Italienisch halten. Ich habe angefangen, Italienisch zu denken. Ich habe mit meiner Mutter, einer damals noch Telefonzelle, gestanden, telefoniert. Ja, sowas gab es mal, Leute. Telefonzellen. Gott habe sie selig. Und gestammelt, weil ich kein deutsches Wort mehr rausgebracht habe. Ne? Da war so viel Italienisch drin und natürlich auch Englisch, weil natürlich viele der Freunde dann Englisch waren. Und das ist aber auch nochmal, jetzt wird ein bisschen komplex. Wenn man irgendwo ins Ausland geht, dann lernt man teilweise eine andere Sprache fast noch leichter und besser als die, die man eigentlich lernen will. Sprich, wenn ich jetzt irgendwie in Spanien nach Spanien fahre, einen Spanisch-Sprachkurs mache, dann werde ich mit Franzosen und mit Engländern rumhängen oder mit Amerikanern. So, und mit denen muss ich dann Englisch oder Französisch reden. Und dieses Wissen ist aber was anderes. Das ist nämlich angewandte Sprache. Und das ist das Wissen, was mir letztendlich was bringt. Wenn ich 10 Sätze Smalltalk in Englisch und Französisch halten kann, dann bringt mir das zuweilen mehr als irgendwie 12 Stunden Kurs sozusagen in der Uni, wo ich praktisch nur Lückentexte und Vokabeln brauche. Das meine ich mit Tiefgang des Wissens und auch mit Zielgerichtetheit des Wissens, dass wenn ich eine Sprache sprechen will, dann muss ich sie sprechen. Und dann, ne, ist wie Sudokus. Viele Leute versuchen sich mit Sudokus irgendwie vor Alzheimer zu schützen, aber trainiert halt Sudokus zu lösen. So, es gibt ein paar kognitive Prozesse, die den Alterungsprozess tatsächlich oder aufhalten können. Das sind aber so wirklich viel auch tatsächlich aktiv. Bewegung, Tanzen gehört dazu, Lesen mittelschwerer Texte, wo das Kurzzeitgedächtnis gefordert ist, Kommunikation, glaube ich, war auch dabei. Und noch irgendwas, was ich vergessen habe. Also es gibt, glaube ich, nur vier Sachen, die wirklich einen Übertrageffekt auf das Generelle haben. Und das zeigt aber auch, Tanzen ist Bewegung. Kommunikation ist Interaktion. Das habe ich noch gesagt. Okay, Lesen ist jetzt eher ein flacherer Verarbeitungsprozess. Aber es zeigt, das Gehirn ist einfach vielschichtig. Je mehr Facetten und je mehr Sinne ich anreizen kann, desto besser verankert sich das, ne? Also das Gehirn ist wie ein Spinnennetz und je mehr Fäden ich ziehe, desto mehr Straßen habe ich. Denn im Prinzip vergessen wir nichts, was wir einmal gelernt haben, sondern der Zugang ist verbaut. Und wenn ich ganz viele Zugänge lege, dann fällt es mir leichter, da wieder auf das abzurufen.
Also, du hast jetzt viel über dieses Immersionslernen gesprochen. Also, wie nennst du es nochmal? Das.
Institutionelles, also beiläufiges Lernen.
Genau, also das.
Immersion ist ja ein anderes Wort, also Immersion ist dieser Tiefgang, also das Tiefer, man nennt das Verarbeitungstiefe. Craig und Lockhart haben wissenschaftlichen Artikel 1972 über die Tiefe der Verarbeitung geschrieben, daher kommt das Prinzip und je tiefer die Verarbeitung, das heißt, desto vielfältiger es ist, desto besser ist es. Also wenn ich eine Sache lese, sondern auch höre, dass ich sie mir nochmal vorspreche, dass ich es versuche anzuwenden, ich kann mich auch hinstellen und einen imaginären Vortrag halten. Die beste Methode für mich ist halt immer, einen Text zu schreiben und damit halt zum Beispiel in den Privatunterricht zu gehen oder zum Sprachlehrer, weil ich es praktisch selber da rausbringen musste. Das ist ein ganz tiefes Verarbeiten oder wenn ich nach Struktur, nach Gemeinsamkeiten zwischen meiner und der Fremdsprache suche, indem ich gucke nach einem Wort, nennen wir mal ein spanisches Wort,
Quiero.
Quiero, dass ich Assoziationen bilde. Also bei Quiero, das heißt, ich mag dich, ich liebe dich oder ich möchte. Dann was poppt auf in meinem Kopf? Also was ist auch schon da? Bei Quiero denke ich irgendwie an Kehren und Straßenkehren und das mag ich überhaupt nicht. Und ich bringe also diese Emotionen, ich mag überhaupt nicht die Straße kehren, ich mag es nicht, bringe ich Verbindung mit Quiero und habe eine Verbindung im Kopf geschaffen, habe also einen neuen Zugang gelegt. Und dann würde ich es noch aufmalen und würde bei Quiero irgendwie ein kleines Männchen malen. Die sind alle bei mir krakelig und hässlich, aber sie funktionieren, weil sie halt verarbeiten. Das ist der Moment der Verarbeitung ist wichtig und auch gar nicht, dass ich es mir dann nochmal angucke unbedingt. Das hilft auf jeden Fall. Aber eine Studie von der Universität auf Rom hat zum Beispiel gezeigt, dass Leute, die nebenbei scribbeln und zeichnen, dass die halt effektiver Informationen behalten als Leute, die nur zuhören. Ne? Also dieses, was die Lehrer machen in der Schule, so ja, hier mal keine Bildchen aufs Blatt, ist totaler Blödsinn und senkt eher die Lernleistung. Aber das ist ein anderes Thema.
Du hast jetzt sehr viele verschiedene Themen angesprochen. Ich versuche das mal ein bisschen zu strukturieren. Also dieses oberflächliche Lernen und diesen Tiefgang, also ich meinte jetzt mit Immersion in einem anderen Kontext, Immersion im Sinne von, dass du dich umgibst von der Sprache. Also das heißt, das wäre tatsächlich dieses flache Lernen. Also wie du gesagt hast, das Radio hören, dass du vielleicht ein bisschen Fernsehen schaust in der Sprache. Und das ist ja relativ. Also das als Lernmethode ist das, also da sind sich alle einig, dass das eine sehr gute Lernmethode ist, dass du mit, wenn du ins Ausland gehst, diese Immersion halt noch viel mehr lebst. Also dann hast du wirklich alles, du hörst, du siehst, du liest die Sprache, du musst sie auch sprechen, im Optimalfall. Also der weniger optimale Fall wäre jetzt zum Teil, wenn du ins Ausland gehst und nach Frankreich gehst, um Französisch zu lernen, aber dich und Englisch schon fließend sprichst und dann dich von Nicht-Franzosen umgibst, die halt Englisch sprechen. Das wäre dann, bei dir war es dann ein Vorteil, bei manchen ist es dann ein Nachteil, wenn die Englisch zum Beispiel schon gut sprechen können. Und deshalb, also ich würde gerne, ich finde das sehr interessant mit diesem Tiefgang. Also Ich würde gerne das Ganze mal versuchen, so ein bisschen konkret. Also ich kann mir das ergibt alles Sinn, was du sagst, aber ich kann mir das noch nicht ganz konkret vorstellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir, Polnisch lernen würde, dann würde ich versuchen, halt immer wieder ein paar Sätze zu sagen, die Sprache zu hören und vielleicht Vokabeln im Kontext zu lernen. Aber wie würde jetzt dieser Tiefgang aussehen? Also wenn ich mich jetzt an den Schreibtisch setzen würde, wie würde ich jetzt genau diesen Tiefgang üben, beziehungsweise was würde ich anders machen im Vergleich zu dem, was ich eigentlich normalerweise mache? Und damit meine ich jetzt nicht dies Hau-drauf-Methode von Vokabeln, sondern sagen wir mal, ich lese einen Text und versuche den besser zu verarbeiten oder ähnliches. Wie würde das im optimalen Fall aus deiner Perspektive im Tiefgang aussehen?
Also der Tiefgang besteht darin, dass wir halt eine stärkere neuronale Aktivität hinbekommen, also mehr Sinn involvieren und mehr Verarbeitungsprozesse. Wenn ich jetzt nur lese, dann ist eine Text-Medium-Interaktion, nennt man das. Dann kommt das Medium und das spult sich hier im Kopf ab. Das ist aber eine relativ schwache Verbindung, weil normalerweise lesen wir zu langsam und dann hat das Gehirn Zeit und Prozesse frei, um irgendwie an den Kinofilm von gestern zu denken und an die To-Dos von morgen. Das heißt, während ich lese, verarbeite ich eigentlich gar nicht bewusst oder richtig, sondern denke eigentlich, laufen andere Prozesse parallel ab. Die will ich zum einen blockieren, indem ich zum Beispiel nicht nur lese, sondern halt aktiv markiere. Also Sachen unterstreiche, dann habe ich schon mal eine Hand blockiert. Und dann habe ich praktisch auch einen Rückkopplungsprozess. Das heißt, dass nicht nur der Text kommt zu mir, sondern ich setze bewusst Priorisierung an den Text. So, und dann markiere ich nicht nur, sondern schreibe vielleicht mit. Oder schreibe mir, wenn ich jetzt einen deutschen oder englischen Fachtext lesen würde, würde ich mir kleine Zusammenfassungen schreiben oder Fragen an den Text. Das heißt, ich rede mit dem Autor. Oder man könnte dann, wenn man es jetzt auf Sprachenlernen überträgt, zu so sagen, jetzt habe ich so einen Absatz gelesen, jetzt ist ein Verb, jetzt schlage ich das nach. Und jetzt schreibe ich die Konjunktion hin, beziehungsweise noch besser als eine Konjunktion wären zwei Beispielsätze. Zu bilden und dann muss ich die Sprache reproduzieren. Das heißt, ne, wir hatten erst diesen Prozess des Lesens und des Priorisierens, dann haben wir irgendwie Mitzeichnen, das ist so ein Kreativitätsprozess an der Seite und jetzt plötzlich muss es hier rattern und ich muss das abrufen, was da schon in dem Gehirn drin ist, wenn ich einen Beispielsatz bilden will und ich produziere die Sprache und ich schreibe einen Text und plötzlich, bam, bin ich voll drin und bin ich voll dabei und du siehst anhand meiner Gestik, dass da plötzlich Bewegung ist. So, und das ist diese Verarbeitungstiefe praktisch. Also vielleicht ist tiefer auch ein bisschen ein schwaches Wort dafür. Also Verarbeitungsdichte oder Verarbeitungsvielfalt ist vielleicht ein besserer Begriff in der Tat.
Lass mich das kurz zusammenfassen, um auch sicherzustellen, dass ich das richtig verstanden habe. Ich würde das jetzt das Ganze so als Multikanallernen bezeichnen. Würde das passen als Begriff? Also das heißt, ich lese, aber wenn ich halt nur lese, dann habe ich halt zu wenig, woran ich mich festmachen kann. Das heißt, ich markiere noch ein bisschen, ich versuche Sprache selbst zu produzieren, die Sätze zu bilden und vielleicht noch das Ganze zu hören. Also das heißt, aus verschiedenen Kanälen Input zu ziehen, aber auch Output zu produzieren, indem ich eben spreche oder schreibe. Also das heißt, vielleicht ein Wort, ein Satz, ein Konzept halt aus mehreren Facetten zu betrachten. So
Ganz genau.
hätte ich das jetzt verstanden.
Ich habe jetzt hier mal irgendein englisches Buch rausgegriffen, so ein kleines, man kann sagen, das habe ich jetzt zum Lernen verarbeitet. Also, ich mache was mit den Texten. Manche trauen es halt nicht, so, Hilfe, das ist so ein schönes gestaltetes Material. Das heißt, ich weiß, inzwischen reiße ich auch Seiten raus. Hier, du siehst eine Priorisierung drin. Hier ist klein im Bleistift was geschrieben, eine Zusammenfassung, da ist was markiert. Inzwischen würde ich, und das mache ich auch, also meine Bildwörterbücher in Spanisch, die sind alle halb zerrissen. Das heißt, die Sachen, die unwichtig sind, die habe ich weggeworfen. Die Sachen, die wichtig sind, die schreibe ich sogar nochmal raus und schmeiße es dann aber auch weg. Und da passiert was mit dem Wissen. Also das ist so eine Leitregel, die ich so aus diesem Schreibprozess des Buches Bestnote entwickelt habe. Dass jeder Lernschritt, den du hast, der sollte das Wissen verändern. Weißt du, viele lernen halt mit dem Buch und die lesen sich das immer wieder durch und das bleibt aber dasselbe. Wenn ich lerne, dann sieht das Ding anders aus, nachdem ich so eine richtige Verarbeitungssession durch bin. Beim nächsten Mal sieht es wieder anders aus. Beim dritten Mal fliegt es weg, weil ich dann nur noch meine Notizen habe. Und dann versuche ich diese Notizen in den Kopf zu kriegen, indem ich sie ausschreibe, indem ich Sätze bilde, indem ich sie rausschreie oder singe oder tanze oder was auch immer. Das Idealfall ist, dass ich es weg habe oder nur wirklich noch ganz wenige Schlüsselsätze als Erinnerung habe und dass ich dann damit rausgehe und das anwende. Und durch diese Anwendung, bam, dann sind wir auf einer ganz anderen Welt, weil das verbindet dieses Immersion, diese Immersion, also diese Begegnung, diese flachere Begegnung mit der Sprache, mit meinem Tiefgang und dann trägt beide in der Interaktion. Und dann mache ich Fehler. Ja, ist toll, weil der prägt sich ein. Ne? Habe ich Scham, habe ich Pein, habe ich Emotionen, die mache ich nicht nochmal.
Absolut.
Und das ist halt auch wichtig für die Motivation, da einen Kontakt zu suchen.
Jetzt würde ich das, worüber wir bisher gesprochen haben, vor allem als Produktivität bezeichnen. Und du, Zeitmanagement ist ja auch ein großes Thema für dich. Und Zeitmanagement weiß ich, dass das ein Problem ist, das viele Sprachlerner haben. Also sie kriegen es nicht hin, sich einen Lernplan aufzustellen. Also vielleicht, entweder sie wissen nicht, was sie machen sollen, versuchen alles Mögliche, oder vielleicht wissen sie, was sie machen sollen, aber kriegen das irgendwie nicht in ihren beschäftigten Alltag hinein. Und vielleicht kannst du da deine Tipps, wie. Also was ich noch ansprechen wollte, du hast davor gesagt, dass die Leute, wenn man jetzt so einen perfekten Lernplan aufstellt und sich dann unter Druck setzt, diesen perfekten Lernplan auszuführen, dann kommt es ja meist so, dass man gar nichts macht. Also man steckt sich die Ziele zu hoch und dann macht man im Endeffekt gar nichts, weil die Ziele zu hoch sind. Und also wie kann man das in Balance bringen? Also das heißt, wie kann man einen guten Lernplan für sich erstellen? Wie kann man seine Zeit gut managen beim Sprachenlernen? Aus deiner Sicht.
Mache es mal ganz, ganz praktisch und ich habe so ein Progressometer hier, also einen Lernplan, ich praktisch hier die Themen habe. Also nehmen wir mal ganz simpel an, du hast ein Buch und das hat 10 Kapitel, dann schreibst du halt die 10 Kapitel hier hin und dann schreibst du hier oben sind die Arten der Prozesse, wie ich es lernen will. Also jetzt von keiner Prüfung, aber wir reden davon, dass ich hinterher irgendwie das Wichtigste aus dem
Was steht
Kapitel.
da? Ich kann das nicht erkennen.
Das ist jetzt ein Beispiel von einer Studentin, die Kanjis lernen musste, also japanische Vokabeln, aber halt auch angewandt auf Epochen. Also die hat irgendwie eine Japanologieprüfung und die musste halt Definitionen lernen, die musste Jahreszahlen zu den Perioden lernen, die Epoche irgendwie beschreiben, die Merkmale der Epoche, da gab es 5 bis 10 Punkte und die Zusatzinfos. Und die hat zu jeder Periode, das sind halt diese Geschichtsperioden hier gewesen. Und das ist wie Malen nach Zahlen. Das heißt, sie konnte halt praktisch jede Periode durchgehen und hat dazu 15 Notizen gesammelt, die in diese 5 Kategorien entsprechen und wusste, das sind halt diese 15 Stichworte, die sie in der Prüfung widerspiegeln musste. Also es hat es klein gemacht und sie hat es aber auch ein ganz konkretes Ziel gemacht. Das heißt, A, wir brauchen ein konkretes Ziel. Also was soll am Ende hierbei rauskommen? Zum Beispiel, ich will 200 Vokabeln in einem Monat lernen. So, nicht 1000, ich will die Sprache perfekt sprechen und so, das ist nicht realistisch, also nehmen wir, das sind 200. Das heißt, ich habe 30 Tage, sind ungefähr 7, ne? 7 pro Tag brauche ich. Schon sehr realistisch, ne? Wenn ich 210 Vokabeln, 30 Tage rechne, sind 7 pro Tag. Und nehmen wir es jetzt mal an, Lehrbuch, Kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann schreibe ich mir die Prozesse auf. Also, das heißt, ich muss das mir durchlesen. Ich mache eine Zusammenfassung von diesem Kapitel. Ich lerne die Zusammenfassung und schreibe sie mir vielleicht nochmal ab oder male Lernbilder dazu. Ich assoziiere das Ganze. Dann schreibe ich vielleicht einen Text, einen kleinen Minitext zu jedem Kapitel. Und zum Schluss mache ich nochmal Markierungen und priorisiere und schreibe praktisch die 200 Vokabeln, die ich gelernt habe, alle noch auf einer Liste. Und, oder als Sätze. Und das ist so meine Abschlussprüfung, die ich mir gebe. Das heißt, ich habe meinen Lernprozess sehr, sehr konkret gemacht. Ich weiß, ich muss 10 Kapitel machen und ich kann jedes Mal gucken, worauf habe ich jetzt Bock. Ah, okay, ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie das zusammenzufassen, wenn ich gerade ein bisschen müde bin. Ich lese mir jetzt einfach mal Kapitel 10 durch. Dann kann ich springen, dann kann ich Kapitel 10 machen, kann ich Kapitel 8 machen. Spielt überhaupt keine Rolle. Wir lernen halt so zu lesen, aber de facto können wir springen. Und oftmals ist das Springen halt auch gut. Und so kann ich es halt sehr, sehr konkret machen. Und auch die Häppchen so klein machen, dass sie mir schmecken. Und durch dieses Springen, also du siehst ja, es gibt verschiedene Gehirntypen. Ich bin jetzt sehr assoziativ unterwegs und du, dein Bedürfnis nach Struktur. Okay, lass uns jetzt mal nochmal das eine erstmal abarbeiten und dann das andere. Und das ist halt schön, weil diese Art des Lernplans so flexibel ist. Das heißt, der strukturierte Typ, der sieht ganz genau, okay, erstens, zweitens, drittens, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Und dem Gedankentyp ist gedient. Und der kreative Typ, so wie ich, der kann halt je nach Lust und Laune halt springen, behält aber das Traction, behält das Tracking und sieht, ah, ich habe in dem Bereich schon zu viel gemacht. Es wäre jetzt besser, dass ich mal irgendwie auch Kapitel 8, 9, 10 mache. Und das ist halt immer auch ein großer Fehler, den Sprachlernende speziell machen. Die kleben immer an den Basics. Und de facto, wenn sie einfach mal mutig sich auf das Feld wagen würden, was sie noch nicht können, dann lernen sie das andere praktisch parallel noch mit. Ja, weil die Basics sind da drin und dann muss man die nochmal nachschlagen. Aber wenn ich schneller vorangehe, als mein Betrieb ist, dann ist das teilweise förderlich. Nicht ständig, wenn das Gehirn in Stressmodus, Dauermodus kommt, das kenne ich so aus Sprachkursen, dann sind Konsolidierungsphasen ganz gut. Aber ab und an wirklich eine Überforderung ist gut, auch für die Motivation und aber auch für das Lernen selber.
Das wäre jetzt in dem Fall sich ein Ziel setzen und dann dieses Ziel in kleine Unterziele runterbrechen und strukturieren und dann eben sich da voranarbeiten, statt eben dieses große Ziel zu sehen, okay, in 2 Monaten muss ich das geschafft haben. Nein, in 2 Tagen oder in einer Woche oder allgemein, ich muss diese kleinen Unterziele schaffen, um eben sich, also das hilft ja auch bei der Motivation, also wenn man dann immer dieses große Ziel dann vor Augen hat.
Und das meine ich ja mit diesen beiden Sachen. Also theoretisch wäre es günstig, jeden Tag diese 7 Vokabeln zu lernen, aber de facto, an einem Tag ist es nicht so
Absolut.
gut, an einem anderen Tag hat die beste Freundin irgendwie eine Krise. Und dann kann ich halt mich auch am Wochenende mal hinsetzen und 3 Stunden und halt irgendwie 5 oder 10 von diesen Kästchen nacharbeiten. Habe aber trotzdem das Tracking und kann zwischendurch auch mal, weil jedes Kästchen braucht vielleicht 20 Minuten oder 20 Minuten. Weil das ist halt so ein Zeitmanagement-Denkfehler, den viele machen. So, oh, ich habe jetzt keine Zeit. Ist ja Blödsinn, ich kann hier einen kleinen Schritt machen. Ich dachte vorhin auch vor unserem Interview, ich habe irgendwie länger geschlafen heute, dachte so, oh, jetzt habe ich nur noch 1,5 Stunden, bis Gabriel anruft. Ich wollte eigentlich an dem Buch arbeiten. Normalerweise arbeite ich in 1,5 Stunden Blöcken. Ich sage, naja, okay, dann mache ich halt nur ein Unterkapitel, nur eine Dreiviertelstunde und es hat auch was gebracht. Das ist ein Schritt und. Und das ist das Ding, nicht bei Ziele setzen, denken viele immer an motivierende Ziele und die Vision muss größer sein als du, damit du richtig Power und loslegst. In den meisten Fällen ist das großer Schwachsinn, weil das lähmt die meisten Leute. Also lieber tiefer stapeln und dann draufsetzen. Das beste Sprachlernziel, das ich mir je gesetzt habe, war, dass ich eine Konversation 5 Minuten Französisch halten wollte. Also nicht irgendwie wie viele Vokabeln oder so. Und ich musste halt alles auf dieses Ziel ausrichten. Und dann musste ich halt auch mal meinen Schnabel aufmachen, als irgendwie sich im Taxi da Franzosen neben uns gesetzt haben und konnten nicht wegrennen. Dann habe ich einfach gesagt, hey, comment, comment, oder irgendwas, oder irgendwas, also was ganz Einfaches. Und dann hat die mich 5 Minuten Französisch vollgetextet. Ich habe kein Wort verstanden, aber ich war überglücklich und motiviert, weil die scheinbar nicht gemerkt hat, dass ich das überhaupt nicht kannte. Konnte das Französische und das hat mich motiviert, beim nächsten Mal nochmal eine Frage zu stellen und dann konnte ich vielleicht auch nochmal zurückfragen. Und dieser Motivationsaspekt spielt jetzt.
Ja, das erinnert mich ein bisschen an das Experiment von Tim Ferriss mit Tagalog. Kennst du das? Mit den, also er hat für eine Fernsehshow hat gesagt, okay, in 4 Tagen muss ich ein Interview in Tagalog führen können. Und das heißt, das Ziel war eben, ein 5-minütiges Interview in Tagalog zu überleben und von null auf dieses Interview in 4 Tagen. Und dann ging es halt nur darum, sich die ganze Zeit zu überlegen, was für Fragen konnten kommen. Wie kann ich auf diese Fragen beantworten und wie kann ich Zeit schinden? Also das heißt, dann bestimmte Sätze, um Zeit zu schinden und wenn man dann so ein ganz konkretes Ziel hat und einen Zeitrahmen dazu, dann ist das immer sehr motivierend im Vergleich zu, ja, ich muss jetzt lernen und dann irgendwann schaffe ich dann mal mein Ziel.
Naja, Nate Ferris ist halt auch einer, der sehr gut tricksen kann. Also er ist natürlich, indem er halt sich Challenges setzt. Aber es ist halt auch immer so, die Lücken zu sehen und übertragen auf einen, ich sag mal, normalen Menschen, kann man sagen, ein klares Ziel, 5 Minuten Interview überleben. Aber in dem Fall, also wenn jetzt viele eurer Kunden oder Fans halt irgendwie im Ausland leben wollen, dann müssen sie, sind die Ziele, ich Einkauf durchführen können, ich muss irgendwie fragen, was die Wohnung kostet oder die Ferienwohnung zum Hotel verhandeln können. Und dann würde ich mir halt 5 oder 10 von diesen Sachen aufschreiben und dann ist es de facto eigentlich Dialoge üben. Dann mache ich halt diesen Dialog und dann würde ich mich jetzt hier hinstellen, meine Pinnwand, und würde vielleicht ein fiktives Interview führen oder eine fiktive Verhandlung. Also ich habe, und dafür brauche ich eine Sprache nicht sprechen. Ich habe auch in China, da auf dem Silk Market, habe ich auch verhandelt bis aufs Messer mit den Chinesen. Und dann reicht es, wenn man die zahlen kann. Und so ein paar Wörter wie, ja, zu viel, willst du mich verarschen? Und dann lerne ich ganz spezifisch das Vokabular. Ja, und das ist nochmal vielleicht eine Ergänzung zu dem Lernplan, den wir gerade gesagt haben. Das war jetzt praktisch den Lernplan, wie habe ich ein Buch und wie kriege ich dieses Buch in meinen Prozess, um erstmal eine Grundenergie und ein Grundwissen zu haben. Aber dann geht es darum, auch was ich meinte mit diesem tiefen Lernen, mich fokussiert hinzusetzen und zu fragen, was brauche ich? Und das zählt nochmal auf deine Frage vorher, wie läuft dieses tiefe Lernen? Ganz klar, mein Ziel ist es, ich will verhandeln. Ich fahre nächste Woche irgendwie in die Türkei, ich will irgendwie shoppen gehen. Das heißt, ich muss die türkischen Zahlen lernen, von 1 bis 10. Im Zweifelsfall reicht das schon. Und ich muss ein paar Wörter lernen, wie zu teuer oder welche Farbe und so weiter. Und dann habe ich dann 30, 40, 50 Vokabeln. Und durch dieses spezifische und interessengeleitete Raussuchen bleibt das auch besser hängen. Ja, das kennst du ja, wenn du Interesse an irgendwas hast, dann behältst du auch relativ viel. Dann erzählst du hinterher den Leuten davon und so weiter.
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Also auch umgekehrt, die Bazarverkäufer, dass die dann 15 Sprachen fließend sprechen, aber halt nur beim Verkaufen auf dem Bazar. Sobald es halt auf ein anderes Thema geht, sind die halt verloren. Aber die haben halt so ein gutes, die haben sich so gut diese Fertigkeiten angeeignet, auf dem Bazar im Verkauf in bestimmten Sprachen halt zu kommunizieren, dass es fast schon täuscht, dass die eben die Sprache fließen können.
Ja, das reicht dann halt auch, ne?
Ja, genau.
Und eine Sache zu dieser Immersion und dieser Anwendung. Ja, das kannst du dir nicht vorstellen, aber wenn du heute Abend, also wenn du halt wieder diesen Text geschrieben hast, die Zusammenfassung deines Lerntages heute oder deiner Lernstunde, dann kannst du diesen Text einfach deiner Freundin, deinem Partner vorlesen. Und das ist nochmal eine schöne Aktivierung des Ganzen. Es ist auch eine Nervosität dabei, die dann aktiviert und die halt auch nochmal mehr anregt. Also die Nervosität denkt halt viele so Prüfungsangst. Ne? Das steht ja hier auch, habe ich extra geschrieben und lang überlegt, Lernerfolg verdoppeln, Prüfungsangst halbieren. Es ist gar nicht sinnvoll und gar nicht möglich, Prüfungsangst komplett abzuschaffen, weil Prüfungsangst ist was Gutes. Sie aktiviert und sie motiviert. Das heißt, wir müssen diesen Stress sehen, wir haben diese Prüfungsangst als Ressource sehen und als Ressource nutzen. Die darf nicht überschwänglich werden, also deswegen halbieren. Und das Beispiel war, ich sitze dann am Abend und lese das halt vor und dann entsteht eine witzige Interaktion oder derjenige, der es hört, hat dann halt irgendeinen Kommentar oder da fällt eine witzige Situation zu einem Wort ein. Das kann ich wieder nutzen für meinen Lernprozess. Also das ist dann eine Art der Immersion, die aktiv ist und die nicht ganz so schwach ist wie dieses, ich höre mal einen Radiosender nebenbei oder einen Podcast. Das Aktive ist, dieses Reproduzieren.
Jetzt würde ich gerne wieder zu dem Thema Zeitmanagement zurückkehren, so wie es im Volksmund gesehen wird. Also Zeitmanagement bedeutet, okay, teile ich mir meinen Alltag ein? Ich habe so und so viele Stunden, ich muss das und das machen. Wie ist deine Meinung dazu? Wie kann man ein besseres Zeitmanagement beim Sprachenlernen reinbringen? Weil das Problem ist ja, dass die meisten, die Sprachen lernen, oder allgemein eigentlich in unserer Gesellschaft, dass man immer keine Zeit hat und man muss irgendwie Prioritäten setzen. Und wie kann man es eben schaffen, das Sprachenlernen gut in den Alltag einzubringen, dass man genug Kontakt hat, aber dass man jetzt nicht auf einmal jeden Tag sich mehrere Stunden rausnehmen muss, was ja eigentlich gar nicht notwendig ist, um effektiv eine Sprache zu lernen.
Also, reden wir über diese beiden Ebenen. Ja, das ist flachere Immersion, aber das ist nebenbei, flach ist es ja nicht unbedingt, und dieses Tiefe. Können wir also diese beiden Prozesse sind für uns sozusagen bei diesem Flachen, durch mir ein oder zwei Sachen raussuchen, die ich nebenbei mache, weil zu viel ist nicht realistisch, dann sind wir halt nur demotiviert. Das heißt, entweder wenn ich irgendwie früh gerne beim Frühstück mache, wenn ich meinen Smoothie mache, gerne Radio höre, dann stelle ich mir vielleicht einen Podcast ein in der anderen Sprache oder lasse den Sprachbus laufen. Oder wenn ich pendeln muss, dann läuft er halt nebenbei und an der Bahn. Oder ich habe eine Vokabelmail-Service irgendwie abonniert, die mir jeden Tag ein Vokabel reinhaut ins E-Mail-Postfach. Also eine Sache davon, von der man dann auch ein bisschen Kapazität hat, dass es nicht ganz so nebenbei ist, dass ich da auch mal hinhören kann. Das würde am besten können. Und zu diesen Tiefen. Das eine ist, dass ich sage, 20, 30 Minuten reichen schon. Und dafür hat man immer Zeit. Das kriegt man hin. Im Zweifel, dass ich halt zwischen der Arbeit und dem Nachhauseweg noch Station mache am See, im Park, in dem Café. Dann habe ich immer meine Noise-Canceling-Kopfhörer, die sind nicht groß. Das heißt, die packt man sich auf die Ohren, schaltet die ein und dann sind die Umgebungsgeräusche weg. Und dann kann ich tatsächlich, und dann habe ich spezielle Musik für Konzentration. Da gibt es verschiedene tolle Playlists. Ich habe da auch eine Auswahl sozusagen auf der Webseite bei mir. Ein sehr beliebter Artikel, weil das wirklich praktisch in diese Konzentrationsmodis reinsetzt. Und dann bin ich richtig tief drin. Es gibt spezielle Musik für Inspiration, für Lernen, für Konzentration. Und dann setze ich hin und dann arbeite ich halt immer mit was in der Hand, dass ich was zeichnen, was reproduzieren kann und versuche, das Lernmaterial zu übertragen und zu verdichten, anzureichern. Und da würde ich tatsächlich empfehlen, sich einen speziellen Ort dafür zu suchen, also eine kleine Sprachinsel. Kann ja auch zu Hause sein, also ich sage immer Samstagmorgens, das erste nach dem Frühstück, ist das oder Sonntagabend, wenn irgendwie jeder so sein Zeug macht, dann habe ich halt eine halbe Stunde. Diese halbe Stunde richtig tief auf diese Art und Weise, das Scheuklappen, Ablenkung, Ablenken und dann wirklich das Reproduzieren ersetzt halt 3 Stunden von dem, auch ich müsste mal und dann sitzt man und lernt nur so auf halber Flamme und eine halbe ist dann halt oft fast nichts. Eine Sache vielleicht noch einen kleinen Boost, dass man halt abends vorm Schlafen gehen 5 Vokabeln sich durchliest und dann morgen auch nochmal und das ist tatsächlich die beste Zeit zum Vokabeln lernen, weil das dann halt im Schlaf verarbeitet wird.
Ja, super. Ich glaube, da haben wir ein bisschen Tief- und Flachgang gehabt heute im Interview. Gibt es noch irgendwelche Dinge, die jetzt noch ganz wichtig sind für einen Sprachlerner, die du noch nicht erwähnt hast, die ich noch nicht gezielt gefragt habe?
Entspannt euch. Entspannt
Entspannt.
euch. Also, so doof das klingt, also es gibt natürlich diese Ausnahmebeispiele, wo die Flotte die 20 Sprachen fließend ohne Akzent sprechen. Aber das gehört auch ein bisschen Talent dazu oder ein bisschen Genetik. Also ich kriege meine Zunge einfach nicht dahin, oder das R zu rollen, das habe ich schon 1000 Mal geübt. Würde ich wahrscheinlich noch mit mehr Dampf und so weiter hin kriegen. Aber de facto finden das die meisten Leute sexy, dass ich halt irgendwie als Deutscher einen französischen Akzent habe, wenn ich Spanisch oder Portugiesisch spreche. Das heißt, warum sollte ich da halt auch, das abstellen? Ich muss es nur dann abstellen, wenn es in der Kommunikation stört. Ich habe das Problem mit dem R irgendwie, also ich kriege dieses harte R nicht raus, und das heißt, im Amerikanischen verstehen manche Leute mich nicht. Also zum Beispiel, ich bin Markenexperte gewesen und ich konnte einfach Branding nicht aussprechen, konnte dieses R nicht so hart machen, dass die das Wort verstanden haben. Und dann habe ich einfach nicht mehr gesagt, I'm a Branding Expert, sondern I'm a Positioning Expert. So, also er hat das dann halt angepasst und wie gesagt, Tim Ferriss ist dann auch ausgewichen, dass man ein bisschen kreativ und intelligent damit arbeitet, denn das hört niemand gerne und gerade wir Deutschen Perfektionist, aber wir werden diese Fremdsprache nicht perfekt sprechen. Wir werden immer stottern, wir werden immer Fehler haben und selbst wenn Leute, die 10 Jahre hier in Deutschland leben, haben kleine Fehler und das macht es aber auch sympathisch. Und da würde ich mich halt entspannen. Würde mich jetzt gerade sein lassen und zu sagen, hey, es geht darum, dass ich im Alltag überleben kann und die spezifischen Situationen bei mir, ich muss mich vorstellen, als Branding oder als Positioning Expert oder diese Verhandlung, dass ich diese Situation, die ich wirklich brauche, meistere und nicht irgendwie, wie ich damals in der 11. Klasse, irgendwie in Französisch über Umweltthemen diskutiere, nie im Leben anwende. Also Sniper, also Scharfschütze, ganz gezielt lernen, statt halt Gießkanne.
Ja, super Schlusswort. Wo kann man mehr über dich und das, was du tust, erfahren? Du hast jetzt dein Buch gezeigt,
Genau.
Bestnote. Wo kann man noch weitere Dinge über das, was du gerade erzählt hast, erfahren?
Also ich habe eine private Webseite als Autor, martinkrengel.com. Da kann man so ein bisschen meine Reisen und Erlebnisse nachvollziehen. Also ich lebe 6 Monate im Jahr im Ausland ungefähr, Südamerika und Asien, und schreibe halt über das Reisen und verbinde halt jetzt so Zeitmanagement mit Reisengeschichten. Also hier ein Buch über meine Weltreise, Stopp die Welt, ich will aussteigen, jetzt in die Urlaubszeit kommt. Und dann gibt es eine Website, die heißt studienstrategie.de. Und da sind praktisch die Inhalte der Bestnote aufbereitet. Da kann man auch was über das Buch lesen. Da sind so 10 Lernprozesse, also dieses Hammer-Prinzip. Ne? Also viele lernen nach einer Sanduhr und verarbeiten zu gering. Und ich habe halt so einen Lerndiamanten entwickelt aus 10 Lernprozessen, die das Wissen halt schleifen und verdichten. Wenn wir vorhin über diese Verarbeitungstiefe gesprochen haben, ist es eigentlich die Verarbeitungsdichte, die wir wollen. Und das sind also 10 Lernprozesse von dieser Strategie. Was brauche ich eigentlich? Über diese Motivationsaspekte, über das Global Picture, worum geht es überhaupt? Das Ganze aktiv verarbeiten, einen Gedankenwettstreit, das Ganze zu kodieren. Und also wo ich ganz konkret sozusagen beschreibe, wie diese Verarbeitungstiefe aussieht. Ja, weil deine Frage, ne, die vorhin kam, so wie denn genau? Und das ist tatsächlich eine ganz gute Investition für jeden, der sich mit Lernen beschäftigt, weil es so eine Art auch Grundlagenwerk geworden ist. Ich will viele da draußen, die sich jetzt darauf beruhen oder meine Farben verwenden oder meine Texte ein Stück weit halt. Naja, okay. Aber es ist halt auch eine Ehre zu sagen, es kommt an. Und für die Zeitmanagement-Geschichten mit dem Buch, das heißt Goal Null, ungefähr so aus. Das ist jetzt eine kleine Abwandlung dessen. Und da gibt es 50 Regeln, ganz einfach. In 3, 4 Seiten jeweils, wie ich praktisch mich besser motiviere, konzentriere und dann Zeit manage. So, und das Hauptportfolio, was ich habe.
Ja, super. Dann dir vielen Dank, Martin. Und ja.
Was beim hablar en español.